SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Nach dem Angriff in einem Regionalzug bei Saletz schwebt eine junge Frau noch immer in Lebensgefahr. Keine Morgenröte im Land der aufgehenden Sonne. Japans Wirtschaft kommt nicht in Schwung, trotz aller Bemühungen von Premier Abe. Wir analysieren. Jungunternehmer kommen in der Schweiz zwar immer einfacher an Startkapital, doch längerfristig wird's schwierig. Wir erklären, warum. Und um eins ist Heidrun Butler unser Gast, die Herrin über den Fahrplan der SBB.
Die Mehrheit der Kunden soll pünktlich ankommen und da muss man eine Priorität setzen. Manchmal sind auch verkehrliche Aspekte zu berücksichtigen. Wo ist der nächste Konflikt und wie viel Schaden kann ein Zug im Netz anrichten, wenn er mit Verspätung unterwegs ist?
Das Gespräch über Lücken und Tücken im Fahrplan der Schweizer Bahn. Im Studio sind Brigitte Kramer und Andreas Feudig mit den Nachrichten.
Nach der Attacke in einem Regionalzug im St. Galler Rheintal vom Samstag hat die Polizei ein Haus im Fürstentum Liechtenstein durchsucht. Dort hatte der Täter einen zweiten Wohnsitz. Eines der Opfer, eine junge Frau, sei noch immer in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Radio SRF. Zwei weiteren Verletzten gehe es inzwischen etwas besser, darunter einem 6-jährigen Kind. Nach dem Angriff mit einer brennbaren Flüssigkeit und einem Messer waren eines der Opfer und der Täter gestorben. Über das Motiv für die Tat ist weiterhin nichts bekannt. In Bern ist das sanierte Bundeshaus Ost offiziell seinen Nutzern übergeben worden. Die Vorsteher des Wirtschafts- und des Verteidigungsdepartements, Johann Schneider-Ammann und Guy Parmelin, nahmen heute ihre Arbeit im aufgerüsteten Flügel des Bundeshauses auf. Die Sanierung des Bundeshauses Ost begann im September 2012 und wurde diesen Juni abgeschlossen. Sie kostete 70 Millionen Franken, wie der Bund mitteilt. Das Projekt war der Schlusspunkt der 10-jährigen Sanierung des gesamten Bundeshauses. Die überschwemmten Gebiete im US-Bundesstaat Louisiana sind zum Katastrophengebiet erklärt worden. Das hat US-Präsident Barack Obama bekannt gegeben. Damit ist es möglich, Betroffenen rasch finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Wegen starken Regen steigen seit mehreren Tagen die Wasserpegel. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Sie wurden aus ihren Häusern und Autos gerettet, sagte der Gouverneur von Louisiana. 5 Menschen kamen am Wochenende ums Leben. Die Sicherheitskommission des iranischen Parlaments verlangt eine Frist für die vollständige Umsetzung des Atomabkommens. Auch nach über einem Jahr seien noch nicht alle Sanktionen aufgehoben worden, sagte der Kommissionssprecher laut einer iranischen Nachrichtenagentur. Der iranischen Wirtschaft gehe es weiterhin schlecht. Der Verband der russischen Behindertensportler wehrt sich gegen die Sperre seiner Athleten für die Paralympischen Spiele in Rio. Das russische Paralympische Komitee hat, nach eigenen Angaben, beim Internationalen Sportgerichtshof Berufung eingelegt. Wegen zahlreicher Dopingverstöße waren die über 300 gemeldeten Athleten vom Internationalen Paralympischen Komitee gesperrt worden. Die Paralympics in Rio beginnen am 7. September. Der Entscheid des Sportgerichtshofs soll innerhalb einer Woche fallen. Japan gedenkt heute seiner Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkriegs vor 71 Jahren. Mehrere Parlamentarier und Minister besuchten die umstrittene Kriegsgedenkstätte Yasukuni in Tokio. In einer Reaktion verurteilte Südkorea den Besuch und zeigte sich bestürzt. Der Schrein glorifiziere die Geschichte von Krieg und Aggression. Ministerpräsident Shinzo Abe besuchte den Schrein nicht, schickte aber eine Opfergabe. Das Wachstum der japanischen Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal verlangsamt. Wie die Regierung in Tokio bekannt gab, legte das Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Juni um 0,2% zu. Im ersten Quartal hatte der BIP-Zuwachs in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt noch 2,0% betragen. Der Schweizer Pharmazulieferer Lonza übernimmt das US-Unternehmen Interhealth. Wie viel der Kauf kosten werde, sei abhängig von der Geschäftsentwicklung, teilt Lonza mit. Man rechne mit einer Summe von bis zu 300 Millionen Dollar. Im September solle die Übernahme abgeschlossen sein. Interhealth stellt Inhaltsstoffe für Nahrungsergänzungsmittel her. Das Wetter. Heute und morgen dominiert die Sonne und es wird 27 bis lokal 31 Grad warm. Nachmittags bilden sich einige Platzregen und Gewitter, häufiger in den Bergen, seltener im Flachland.
Japans Wirtschaft kommt und kommt nicht vom Fleck. Der starke Yen lähmt die Exportwirtschaft und auch im Land selber wird wenig konsumiert. Und das, obwohl Ministerpräsident Shinzo Abe seit Jahren versucht, der Wirtschaft neuen Schwung zu geben. Massimo Agostinis aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Man kann fast sagen, Abe probiert es seit Jahren mit der Brechstange. Haben denn seine Bemühungen bis jetzt gar nichts gebracht?
Das kann man nicht sagen. Die Geldschleusen, die wurden geöffnet und die Kredite, die wurden dann auch billiger. Das hat die Industrie gefreut, die investieren konnte. Der Wert des Yen, der fiel, das hat zu einem Aufschwung bei den Exporten geführt, weil die Waren eben billiger wurden. Und die Anleger, die hat das auch gefreut, weil es mit der Wirtschaft eine Zeit lang hochging. Der Aktienindex, der japanische, der stieg. Dieser Effekt, die scheinen jetzt aber zu verpuffen. Der Yen ist wieder teurer geworden. Die Binnennachfrage, also der innere japanische Konsum, der steigt nur zaghaft. Und wenn man bedenkt, dass 60% des japanischen BIP vom Konsum abhängt, so ist das doch eine schlechte Nachricht von dieser Front.
Dabei war es eines von Abes Zielen, diesen Konsum anzukurbeln. Doch wie Sie sagen, die Japanerinnen und Japaner geben kaum Geld aus. Warum nicht?
Japans Bevölkerungsstruktur sieht so aus, dass es sehr, sehr viel ältere Leute gibt und ältere Leute, die sparen, jetzt erst recht, weil sie sehen, dass auf ihrem Ersparten sehr wenige Zinsen ausbezahlt werden. Das ist der eine Effekt, was die Binnennachfrage bremst. Und dann gibt es noch ein zweites Phänomen. 20% der Männer und 55% der Männer, der Frauen, die sind prekär angestellt, das heißt, sie haben Arbeitsverträge mit sehr viel tieferen sozialen Leistungen, sie haben tiefere Löhne. Das ist also eine Gesellschaftsschicht, die gar nicht Geld ausgeben kann, selbst wenn sie wollte.
Japans Schuldenberg wächst, die Wirtschaft stagniert. Trotzdem ist der Yen teuer. Warum eigentlich?
Nun, zuerst, als man die Geldschleusen öffnete, da wurde der Yen billiger, jetzt wird er wieder teurer, und zwar ist Japan eines der größten Gläubiger auf der Welt. Also japanische Investoren finanzieren zum Beispiel das US-Defizit. Da sie im Moment aber sehen, dass dort die Sache auch nicht so gut vorangeht, repatriieren sie ihr Geld, ihre Dollars zurück nach Japan. Das führt dazu, dass der Yen, die Nachfrage nach dem Yen steigt und deshalb verteuert sich der Yen, obwohl die Geldschleusen geöffnet sind und er eigentlich billiger werden sollte. Das heißt, diese Rückführung von Geldern ist stärker als eben das Programm, das Abe aufgegleist hat.
Wenn nun auch Abe mit seiner Wirtschaftspolitik an die Grenzen stößt, wohin führt das Land?
Das fragen sich viele Beobachter, wahrscheinlich auch Shinzo Abe, weil er hat unlängst ein enormes Investitionsprogramm gestartet. Über 200 Milliarden Dollar sollen in die Wirtschaft gepumpt werden, in Infrastrukturprojekte für die Armen im Lande. Aber Japan kennt schon etliche solche Projekte, solche Infrastrukturprojekte, deshalb ist es auch hoch verschuldet und bis jetzt hat es eben den Effekt noch nicht gehabt, dass es mit der Wirtschaft nachhaltig aufwärts geht.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis, besten Dank. Ja, und so geht es hier im Rendezvous am Mittag weiter. Viele Schweizer Haushalte können sich wohl auf tiefere Strompreise freuen. Was die Privaten freut, macht aber den Unternehmen Sorgen. Dann, Stefan Schumacher erweckt Trickfilmfiguren zum Leben.
Da macht man, wenn es gut kommt, 2-3 Sekunden pro Woche. Und am Ende vom Film hat man dann vielleicht eine Minute, vielleicht zwei Minuten dazu beigetragen. Also es ist schon sehr aufwendig.
Nun bringt der Filmanimator sein Wissen von Kalifornien nach Luzern. Und
nicht einmal meine Mama hat gesagt, ich hätte im Fünfer auf euch gesetzt, dass ihr so weit kommt.
Tennisspielerin Martina Hingis gewinnt mit Timea Baczynski Olympiasilber im Doppel. Die Geschichte eines erstaunlichen Comebacks kurz vor eins. Für viele Haushalte in der Schweiz könnte schon bald günstiger der Strom schon bald günstiger werden. Grund dafür ist ein Bundesgerichtsurteil, das es den Stromunternehmen verbietet, ihren Kleinkunden überhöhte Tarife zu verrechnen. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Der günstig eingekaufte Strom geht an die Großkunden, der teuer selber produzierte Strom an die Haushalte und kleinen Firmen. An solche halt, die den Anbieter nicht wechseln können, weil sie nicht auf dem freien Markt sind wie die Großkunden. So haben das viele Stromfirmen bisher gemacht, unter anderem die zentralschweizerischen Kraftwerke CKW. Das dürfte sich nun ändern, nach dem Entscheid des Bundesgerichts. Wie stark die Preise für die Privatkunden sinken werden, sei allerdings schwer abzuschätzen, sagt Patrick Dümmler, Projektleiter bei der Denkfabrik Avenir Suisse. Das hänge stark von der jeweiligen Kostenstruktur des Stromanbieters ab.
Ich denke aber, dass diese Auswirkungen jetzt nicht riesig sein werden, dass man hier über mehrere Rappen spricht, sondern das wird sich in eher kleineren Bereich bewegen.
Trotzdem bringe es für kleinere Firmen und Haushalte eine Entlastung. Der Bundesgerichtsentscheid bedeutet für viele Energieunternehmen eine große Umstellung. Betroffen seien vor allem Stromunternehmen, die selber Kraftwerke betreiben oder Kraftwerksbeteiligungen haben. Sie haben das Problem, dass die Kosten für die Produktion des eigenen Stroms höher sind als die Preise, die dafür auf dem freien Energiemarkt geboten werden. Die Unternehmen dürfen nun ihre höheren Produktionskosten künftig nicht mehr auf die Kleinkunden abwälzen, sagt Patrick Dümmler.
Ja, für einzelne Unternehmen, die eben bis jetzt selber auch Energie erzeugt haben und das weitergegeben haben an die Kunden, könnte die Situation ungemütlicher werden.
Denn senken sie die Strompreise für Privatkunden, müssen die Energieunternehmen die wegfallenden Einnahmen andernorts hereinholen. Das heißt, sie müssen entweder die Kosten reduzieren oder die Preise für die Großkunden erhöhen. Doch das sei schwierig, sagt Patrick Dümmler, denn
es kann sein, dass mit einem solchen Modell dann natürlich Kunden, die sich im freien Markt bedienen können, von ihren bisherigen Elektrizitätsversorgern abspringen und zur Konkurrenz gehen. Und das wiederum natürlich hätte dann wieder weitere negative Auswirkungen auf ein solches Unternehmen.
Bei angefragten Stromunternehmen heißt es, man studiere derzeit das Urteil und könne noch nichts über die Auswirkungen sagen. Laut der staatlichen Stromregulierungsbehörde ElCom sind rund 60 der 680 Stromunternehmen in einem größeren Umfang von dem Urteil betroffen. Denn das Urteil, das die zentralschweizerischen Kraftwerke CKW betrifft, gelte auch rückwirkend, sagt Renato Tami, Geschäftsführer der ElCom.
Insofern erfolgt hier nun eine rückwirkende Korrektur. Dieses Urteil hat aber auch für andere Unternehmen, die nicht in ein konkretes Verfahren involviert waren, ebenfalls rückwirkende Auswirkungen.
Die ElCom werde sich noch dazu äußern, auf wie viele Jahre zurück noch eine Korrektur bei den Preisen vorgenommen werden muss.
Der Bericht von Denise Schmutz. Wer in der Schweiz eine gute Idee in gutes Geld ummünzen will, kommt heute schneller zum nötigen Startkapital. Doch die Freude währt nicht lange, denn ist man als Jungunternehmerin und Jungunternehmer mal erfolgreich, kommen neue Geldnöte und Sorgen auf. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Start-up-Firmen im Bereich Biotechnologie, Informatik oder Industrie haben ein riesiges Potenzial, auch wenn längst nicht alle Erfolg haben. Sie schaffen Arbeitsplätze und stärken die Schweiz als Forschungsstandort. Insgesamt sei die Entwicklung erfreulich, sagt Jean-Pierre Vuémier. Er ist Direktor von Swiss Startup Invest, einer Organisation, die sich um die Finanzierung von Jungunternehmen kümmert.
Im Vergleich von dem, was wir vor 10 oder 15 Jahren angetroffen haben, ist eine gewaltige Entwicklung passiert in der Schweiz, im Positiven.
Vor allem sei es heute für Startups leichter, an Geld zu kommen als noch vor einigen Jahren.
Also wenn man ganz, ganz im frühen Stadion steckt, dann brauchen diese Jungunternehmen nicht sehr viel Geld, um zu starten. Das sind dann 100'000 bis vielleicht eine halbe Million. Und da darf ich jetzt sagen, positiv, dass hier in der Schweiz dies keine Probleme bereitet, unseren Jungunternehmen.
Das Startkapital stammt denn häufig auch aus Förderpreisen von Stiftungen, Privatpersonen oder Unternehmen. Dann allerdings versiegt der Geldstrom. Möchte ein Unternehmen nach wenigen Jahren ausbauen und bräuchte dafür eine Million oder mehr, wäre die Suche nach Geld eine langwierige Angelegenheit, sagt Michael Siedler. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Red Alpine, einem Finanzunternehmen, das einst selber ein Start-up war und heute ausschließlich in junge Unternehmen investiert.
Wenn das Unternehmen irgendwo im Rahmen zwischen 1 bis 5 Millionen Geld sucht, das ist sehr, sehr viel schwieriger und das wird sich auch in absehbarer Zukunft nicht einfach so ändern.
Ganz einfach deshalb, weil es in der Schweiz nach wie vor an Investoren fehlt, die bereit sind, ein grösseres Risiko einzugehen. Red Alpine erhalte jährlich über 1'000 Anfragen für Risikokapital im Millionenbereich. Weil die personellen und finanziellen Mittel allerdings beschränkt seien, investiere sein Fonds lediglich in 3 bis 5 Start-ups pro Jahr, erklärt Michael Siedler. Zwar sind im vergangenen Jahr fast 700 Millionen Franken in einheimische Start-ups investiert worden, so viel wie noch nie. Allerdings stammt das Geld zu einem grossen Teil von ausländischen Unternehmen und Fonds und ist vor allem einigen wenigen, dafür sehr erfolgreichen Start-ups zugute gekommen. Dabei, Geld gäbe es auch in der Schweiz eigentlich genügend. Jean-Pierre Vuillemier.
Ich würde mir wünschen, dass mehr Pensionskassen in der Schweiz und auch andere wie die Banken oder größere Corporates hier sich stärker engagieren.
Die Pensionskassen in der Schweiz verwalten fast 800 Milliarden Franken, größtenteils angelegt in Obligationen, Aktien und Immobilien. Hingegen fließt kaum ein Franken als Risikokapital, als sogenanntes Venture-Kapital in Start-ups. Hans-Peter Konrad, Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbandes, begründet das so.
Es passiert eher in kleinerem Rahmen. Wenn aber diese Branche, die Venture-Capital-Branche beispielsweise, wirklich gute und konkurrenzfähige Produkte definiert, entwickelt, so werden sich die Pensionskassen selbstverständlich auch mit diesen Investments befassen.
Sprich, es müsste mehr Fonds in der Schweiz geben, die direkt in Start-ups investieren, wie Red Alpine etwa. Kommt hinzu, dass viele Pensionskassen bisher gar nicht investieren können, weil es die jeweilige Anlagestrategie nicht vorsieht. Die Fachleute in der Start-up-Szene jedenfalls sind überzeugt, bereits ein Bruchteil der Vermögen aus den Pensionskassen würde einen immensen Schub auslösen und verhindern, dass kluge Köpfe mit ihren Ideen ins Ausland abwandern oder von grossen ausländischen Unternehmen aufgekauft werden.
Wer an Krebs erkrankt, hofft auf die bestmögliche medizinische Betreuung. In Nordwestindien ist das allerdings Wunschdenken. 450 Millionen Menschen wohnen in dieser Region, doch es gibt nur ein einziges öffentliches und damit erschwingliches Krebszentrum. Hunderte reisen deshalb dorthin mit dem Zug. Krebszug nennen ihn die Leute. Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn hat einen älteren Mann auf diese Reise begleitet.
Zug Nummer 54703 fährt in Patinda auf Gleis 2 ein, der Cancer Train. Hastig sammeln die Passagiere ihre 7 Sachen zusammen. Sie hatten sich auf dem von den Ledersohlen glatt polierten Steinboden eingerichtet, ihre Tücher ausgebreitet, gegessen, manche geschlafen. Es ist kurz vor 9 Uhr abends, viele von ihnen reisen nach Bikaner. Dort steht die einzige öffentliche Krebsklinik für die Gliedstaaten Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh und Madhya Pradesh. Harpal Singh nimmt den Zug, weil sein Arzt bei der letzten Untersuchung Krebs im Rückenmark vermutet. Das lässt der 70-Jährige nun in Bikaner kontrollieren. Der Cancer Train verlässt Bathinda. Langsam schlängelt er sich durch die Slums, die dicht an die Gleise gebaut sind. Drinnen richten sich die Passagiere erneut ein, breiten ihre Tücher über die Pritschen der Schlafwagen aus. Harpal Singh hat seinen Turban zu Hause gelassen. Der störe nur beim Schlafen. Stattdessen hat der Sikh ein einfaches weißes Tuch um seinen Kopf gewickelt. Fast jeder Vierte in seinem Dorf habe Krebs. Warum? Weil das Grundwasser verseucht sei, vermutet er. Das Land im Punjab wird intensiv bewirtschaftet mit Pestiziden und Düngemitteln. Davon gelangen Teile ins Trinkwasser. Besonders betroffen sind aber die Bauern. Sie spritzen massiv Herbizide, Fungizide und Insektizide, tragen dabei oft nicht einmal ein T-Shirt, geschweige denn von Handschuhen oder Schutzmasken. Viele Bauern aus dem Punjab nehmen den Cancer Train regelmäßig. Dieser schaukelt nun durch die Nacht im Rhythmus der Räder. die über die Schweißstellen der Gleise rattern. Am nächsten Morgen, 5.20 Uhr, hat der Bikanier erreicht. Müde und etwas zerknittert steigt Harpal Singh aus, widersteht mürrisch den Rufen des C-Verkäufers. Für den Bluttest muss er mit nüchternen Magen antreten. Dr. M.R. Bardia leitet die staatliche Krebsklinik in Bikanir. Seit 33 Jahren arbeitet er hier. Die Zahl der Krebspatienten sei stark gestiegen.
In 83, 84, mortality there were 3000 or 4000, not more than that.
Von 3.000 bis 4.000 Patienten in den 80er auf 80.000 heute. Das hat auch damit zu tun, dass sich heute mehr Patienten wegen Krebs behandeln. Doch das allein erklärt den Anstieg um das 20-fache nicht. Das Spital platzt aus allen Nähten. Die Bankreihen genügen nicht, um die Patienten zu beherbergen. Sie haben stattdessen wieder ihre Tücher ausgebreitet auf dem Boden der Klinik und warten mit ihren medizinischen Gutachten in der Hand. Vor der Praxis von Dr. Surendra Benival hat sich ein Pulk von Menschen gebildet. Etwa 150 Patienten untersucht der Onkologe pro Tag. Da bleibt für jeden Einzelnen nicht viel Zeit.
Hardly one minute.
Etwa eine Minute, wie er sagt. Neben Zigaretten und dem in Indien verbreiteten Kautabak seien die Pestizide, gerade in Punjab, eine der Hauptursachen für Krebs.
Yeah, most probably this is one of the cause of cancer because there is no standard guidelines for pesticides.
Denn es gebe keine standardisierten Richtlinien für die Nutzung von Pestiziden. Jeder Bauer nutzt sie also, wie ihm beliebt. Eine Studie des Spitals belegt einen direkten Zusammenhang zwischen der Nutzung von Pestiziden und Krebs.
They found more level of pesticides, especially phosphonates, which is more found in patients as well as normal persons which are come from Punjab.
Wer also diesen Mitteln ausgesetzt sei, habe ein markant größeres Krebsrisiko. Harpal Singh wartet noch auf seine Minute bei Dr. Benival. Er hat sein Tuch im Garten der Klinik ausgebreitet und isst, was er von zu Hause mitgebracht hat. Den Bluttest habe er am Morgen gemacht, allerdings nicht im Spital, sondern in einem privaten Labor. Das koste ihn zwar 2.400 Rupien, 35 Franken, doch nur so erhalte er die Resultate noch heute. In der Klinik hätte er 2 Tage warten müssen. Einige Bauern haben sich zu Harpal Singh gesellt. Wissen Sie von den Gefahren der Pestizide? Ja klar, doch ohne sie könne er nicht genug Ertrag erwirtschaften, sagt dieser Bauer. Schützt er sich wenigstens? Für die normalen Chemikalien nicht, für die starken schon. Auf die Frage, was stark und was normal ist, wackelt er verlegen mit dem Kopf. Harpal Singh macht sich auf zu Dr. Benival, um den Bluttest zu analysieren. Das Resultat ist ernüchternd. Der Verdacht auf Rückenmarkkrebs bestätigt. Er fährt am Abend wieder zurück nach Bathinda, doch wird wiederkommen nach Bikanir im Cancer Train.
Rendezvous am Mittag in 7 Minuten 1. Die neuen Stars der Filmbranche sind oftmals gar nicht lebendig. Es sind Figuren kreiert am Computer. Nemo, der kleine orange Fisch zum Beispiel, oder Woody, der Cowboy aus Toy Story. Charakteren wie diesen haucht Stefan Schumacher Leben ein. Der Luzerner arbeitet in den USA bei Pixar, dem bekanntesten Filmstudio für diese neuen Trickfilme. Seine Erfahrungen gibt er in diesen Tagen an Schweizer Nachwuchskünstler weiter. Marlies Zehnder hat den Animationsprofi getroffen.
Im Schulungsraum der Hochschule sitzen die ersten Studenten an ihren Computern. Auf einem der Bildschirme ist ein Mann mit markanter Nase und schwarzen Haaren zu sehen. Es ist eine digitale Puppe. Mit einem Mausklick beginnt sie zu sprechen, bewegt die Lippen.
The Texas Ranger presses on, alone. The Texas Ranger presses on, alone.
Figuren wie dieser hat Stefan Schumacher in mehreren Zeichentrickfilmen Leben eingehaucht.
Als Animator ist man dafür verantwortlich, den Figuren Emotionen zu verleihen. Und da muss man die Mimik animieren, die Mimik darstellen, die Körperbewegungen, die Physikalität etc.
Der 32-jährige Schumacher arbeitet bei Pixar, einem der prominenten Animationsstudios in den USA. Pixar hat nebst anderen den Trickfilm über den orangen Fisch Nemo realisiert. Nun kommt die Nachfolgegeschichte unter dem Titel Finding Dory in die Schweizer Kinos. An dieser Produktion hat der Luzerner Animator mitgearbeitet, 2,5 Jahre lang.
Da macht man, wenn es gut kommt, 2-3 Sekunden pro Woche. Und am Ende vom Film hat man dann vielleicht 1 Minute, vielleicht 2 Minuten dazu beigetragen. Also es ist schon sehr aufwendig.
Schumacher studierte ursprünglich Computerwissenschaften an der ETH Zürich. Dieses Studium brach er ab und zog dann vor 9 Jahren nach San Francisco. Dort hat er Animation studiert. Diese Ausbildung in der Schweiz zu machen, sei damals schwierig gewesen, sagt er. Wichtig war ihm aber auch die Perspektive, die Nähe zur amerikanischen Filmindustrie.
In San Francisco selber gibt es 2-3 Studios, die Animationsfilme produzieren. Und Animatoren aus diesen Studios unterrichten dann auch an den Schulen. Das wusste ich vorher schon und das war definitiv einer der Gründe.
Dass er eben ausgewandert ist. Sein Wissen rund um Computeranimation hat er nun talentierten Frauen und Männern an einem Kurs an der Hochschule Luzern weitergegeben. Brauchen Nachwuchsfilmer in der Schweiz also Entwicklungshilfe aus Amerika? Nein, meint der Animationsprofi.
Wir möchten einfach den jungen Animatoren die Möglichkeit geben, Kontakte zur Industrie zu knüpfen. Das war für uns damals sehr wichtig, die Leute persönlich kennenzulernen, Leute, die an Animationsfilmen arbeiten. Diese Möglichkeit möchten wir den Studenten gerne geben.
Die Branche habe sich in den letzten Jahren stark entwickelt, auch in Europa und der Schweiz, glaubt Schumacher. An der ETH Zürich zum Beispiel forschen Computerwissenschaftler an den neuesten Technologien für die Unterhaltungsbranche und entwickeln Spezialeffekte für Filme wie Star Wars. In Luzern oder in der Westschweiz werden Studiengänge in Computeranimation angeboten. Dies auch, weil digitale Figuren immer populärer geworden sind. Das heisst, um von diesem Geschäft leben zu können, müsse heute keiner mehr nach Amerika auswandern, um das Handwerk zu lernen.
Ich denke, in der Schweiz gibt es inzwischen Möglichkeiten, aber auch im nahen Ausland. Frankreich produziert tolle Filme, in Deutschland ebenfalls. Ich glaube, man kann vor Ort an sehr schönen Projekten arbeiten, da muss man nicht extra über See gehen.
Er allerdings wird als Animator in den USA weiterarbeiten. So lange zumindest, wie ihm seine Arbeit mit den bunten Figuren aus der digitalen Welt Spaß macht.
Marlies Zehnder hat berichtet. Einen Moment lang hat die Schweizer Tennisdelegation mehr als leer geschluckt. Roger Federer musste für die Olympischen Spiele passen, Stan Wawrinka ebenso. Und auch von Belinda Bencic kam eine Absage. Und trotzdem hat das Team nun zugeschlagen. Martina Hingis und Timea Baczynski haben in der Nacht auf heute die Silbermedaille im Doppel gewonnen. Ausgerechnet Martina Hingis ist man versucht zu sagen, die Schweizer Tennisspielerin mit ihrer bewegten Vergangenheit erlebt zurzeit ihren 2. Frühling. Aus Rio de Janeiro, Bernhard Scher.
Hingis wollte unbedingt Edelmetall und wurde verdient belohnt.
Es ist unglaublich, die Gefühle, die man jetzt da durchgegangen ist. Die ganze Woche war extrem emotional. Jetzt da einmal dürfen Silbermedaille in den Händen halten mit dem Team, ist unglaublich.
Unglaublich auch deshalb, weil Hingis mit Timea Baczynski vor Olympia noch nie Doppel gespielt hat und der grosse Erfolg somit völlig unerwartet ist.
Es ist sicher eine Krise auf der Torte, weil es ist unglaublich. Nicht einmal meine Mama hat gesagt, ich hätte im Fünfer auf euch gesetzt, dass ihr so weit kommt.
Ja, diese Mama Melanie Molitor hat ihrer Tochter Martina bereits ab dem Alter von 2 Jahren das Tennishandwerk beigebracht. Mit Erfolg. 209 Wochen lang war Martina Hingis die Weltnummer 1. Sie hat 22 Grand-Slam-Turniere gewonnen, wurde 2-mal Weltmeisterin und sie spielt noch heute so filigran und so intelligent wie keine andere Spielerin auf der Profitour. Aber es gab auch Tiefpunkte im Leben. Überaus starke Schmerzen am Fuß mit bereits 22 Jahren, unfaires Verhalten und bittere Finalniederlage beim French Open in Paris gegen Steffi Graf, 2-jährige Dopingsperre wegen Kokain und nicht zuletzt die unschöne Scheidung mit dem französischen Reiter Thibaut Hutin. Aber gerade diese Tiefpunkte hätten sie stark gemacht, meint Hingis heute.
Das macht einem auch ein bisschen hungriger. Und umso mehr will man das jetzt irgendwie sich beweisen. Und die Zeit, wo man jetzt auf dem Platz stehen darf, das nutzt man hundertprozentig.
In 6 Wochen wird Martina Hingis 36 Jahre alt. Und die Karriere ist noch nicht vorbei. Noch sei Tennis ihre liebste Beschäftigung, gibt sie offen zu.
Ja, ich glaube, wenn man mal Tennis spielen kann, es ist immer etwas, was mir Halt gegeben hat. Und ja, es ist auch schön, um immer wieder sich zu beweisen, dass es noch geht.
Bisher wurden die Leistungen von Martina Hingis in der Schweiz respektiert und bewundert. Echt geliebt wurde sie aber nicht. Jetzt allerdings ist es durchaus möglich, dass sie sich mit dem starken Olympia-Auftritt in die Herzen der Schweizer Bevölkerung gespielt hat.
Aus Rio Bernhard Schär und damit ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten, Schweizer Züge sind fast so pünktlich wie Schweizer Uhren. Und das braucht einen ausgeklügelten Fahrplan. Wie dieser entsteht, erklärt SBB-Fahrplanchefin Heidrun Butler im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen, heute mit Andreas Freudig.
Nach der Attacke in einem Zug im St. Galler Rheintal vom Samstag hat die Polizei ein Haus in Liechtenstein durchsucht, wo der Täter einen zweiten Wohnsitz hatte. Eines der Opfer ist laut Polizei noch in Lebensgefahr, zwei weiteren gehe es besser. Der russische Behindertensportverband wehrt sich gegen den Ausschluss all seiner Athletinnen und Athleten von den Paralympischen Spielen in Rio. Die Russen haben beim Internationalen Sportgerichtshof Berufung eingelegt. Japan gedenkt seiner Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkriegs. Parlamentarier und Minister besuchten die umstrittene Gedenkstätte Yasukuni. Südkorea betrachtet dies als Provokation und protestierte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.